aus dem Leben von Markus und seiner Familie. Und wenn es im Leben gut läuft, wenn alles ruhig ist, wenn im Grunde genommen alles in normalen Bahnen läuft, dann interessieren uns solche Fragen, wie ihr sie jetzt auf der Folie seht, ganz selten. Wenn aber Schwierigkeiten da sind, und wir haben gerade von einigen gehört, oder wir in Notsituationen sind, dann kennen wir diese Fragen vielleicht sehr gut. Gott, wo bist du eigentlich? Gott, merkst du, wie es mir geht? Gott, schläfst du vielleicht sogar? Hast du mitbekommen, was ich brauche? Und wenn ja, warum handelst du dann nicht endlich? Vielleicht bist du hier heute Morgen im Raum oder auch diejenigen zu Hause an den Bildschirmen und du kannst diese Fragen etwas mitempfinden. Wenn nicht, freu dich. Dann ist es super und du kannst trotzdem aus dieser Geschichte, die wir nachher gleich lesen, einiges an Ermutigung und Erbauung mitnehmen. Aber ich denke, es sind einige da, die diese Fragen sehr gut kennen. Vielleicht sind es kleine Fragen, gar nicht so was Weltbewegendes, aber vielleicht sind es auch große Fragestellungen, die das Leben fast wie so in Frage stellen und den Boden unter den Füßen wegziehen. Vielleicht auch Angst vor Entscheidungen, Situationen, die irgendwie bedrohlich erscheinen. Gott, wo bist du eigentlich? Schläfst du denn? Was ist los? Wann kommt deine Hilfe? Und das gilt auf allen Ebenen. Markus hat es im Gebet schon erwähnt. Wir haben jetzt von der eher persönlichen Ebene gesprochen. Auch Iwaila und Markus haben von sich gesprochen. Aber wir sehen es auch auf einer weltweiten Ebene. Wir sehen dieses Säbelrasseln zwischen Russland und USA, die heikle Situation mit China, die Diskussion um Mali in Afrika und so weiter und so weiter. Und wir fragen uns, und Gott, wo bist du? Kennst du diese Situationen oder schläfst du vielleicht? Wir werden heute eine Geschichte lesen, die zu den bekannteren in der Bibel gehören. Und normalerweise ist die Überschrift Stillung des Sturms. Ich möchte heute aber dieser Geschichte eine zweite Überschrift geben. Vielleicht könnt ihr einmal weiterklicken. Die Stillung des Sturms ist sicherlich eine Überschrift, die man dieser Geschichte geben kann. Ich möchte aber heute Morgen die Überschrift geben, Gott, hörst du mein Schreien? Fragezeichen. Gott, hörst du mich? In dieser Geschichte kommt Jesus vor und es kommen die Jünger vor, diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren. Und wir lesen in der Bibel, dass im Umfeld von dieser Geschichte, dass viele Leute um Jesus versammelt waren. Wir vermuten, dass zumindest die 12 Engsten dabei waren. Wir wissen es nicht genau, der Text sagt es nicht so, aber ich vermute, dass zumindest 12 dabei waren. Und Jesus hatte einen anstrengenden Tag hinter sich. Wir lesen im Kontext dieses Textes, dass er einen ganzen Tag lang gesprochen hat, gepredigt hat, erzählt hat. Und die Jünger haben ein Boot aufs Wasser gestellt. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie in Bregenz, diese Bühne auf dem See, auf dem Bodensee. Also Jesus war auf einem Boot auf dem See, wie auf einer Art Bühne. Und beim See Genezareth, dem See, von dem hier die Rede ist, da gehen die Berge gleich nach dem See nach oben. Das heißt, es war wie so ein Amphitheater, wie so eine Bühne, eine Tribüne, dann, wo die Menschen saßen. Jesus im Boot spricht. Und einen ganzen Tag lang heißt es hier, viele Menschen kamen zu ihm und viele haben ihm zugehört. Das ist jetzt also die Szene, von der wir heute reden. Viele Menschen zusammen, Jesus spricht auf dem Boot, auf dieser Bodenseebühne sozusagen, und es ist Abend geworden nach einem langen Tag. Wir lesen jetzt diesen Text und ich möchte euch bitten, mal auf zwei Dinge zu achten. Vielleicht können wir uns das auch aufteilen. Wenn zum Beispiel die Seite rechts von mir hier im Saal und zu Hause könnt ihr auf dem Couch oder in der Küche entscheiden, zu welcher Gruppe ihr gehört. Wenn wir lesen, achtet mal besonders darauf, was Jesus getan hat in dieser Geschichte. Was fällt uns auf? Was ist vielleicht sogar ein bisschen überraschend oder erstaunlich, was Jesus tut? Also wir sehen Jesus, der handelt. Und vielleicht kann die von mir aus gesehen linke Seite besonders beim Lesen darauf achten. Und was haben eigentlich die Jünger getan? Was war mit den Jüngern? Was haben sie erlebt? Ihr könnt euch zu Hause entscheiden, zu welchem ihr gehört. Ich habe euch, dass es etwas leichter ist, im Text sogar die Farben eingefärbt, welche Seite es betrifft. Wir lesen also Matthäus 8, Vers 23. Matthäus 8, Neues Testament, Matthäus 8, Vers 23. Ich lese mal nach der Lutherbibel, wenn ihr eine andere habt, könnt ihr gerne auch natürlich mitlesen. Und er stieg in das Boot, und er ist natürlich Jesus, also jetzt ist die Seite, glaube ich, ihr wart Jesus, jetzt ist Jesus dran. Und er stieg in das Boot und seine Jünger, seid ihr dran, folgten ihm. Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, und es ward eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Ich hatte mir die Geschichte immer so vorgestellt, dass Jesus in einem so kleinen Ruderboot ist, wie vielleicht im Moreposee. Beim Lesen der Geschichte und beim drüber nachdenken ist mir aber aufgefallen, da waren mindestens 12 Menschen drin. Und im Paralleltext, wir könnten den Text auch im Evangelisten von Markus lesen, da ist davon die Rede, dass Jesus hinten im Boot schläft. Also es war nicht so ein kleines Moreposee-Ruderbötchen, wo gerade mal 2, 3 Personen Platz haben. Es ist wahrscheinlich irgendwo so dazwischen, das ist ein Bild übrigens vom See Genezareth, das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Boot gewesen. So irgendwo zwischen Moreposee-Ruderbötchen und Neckar. Touristenboot, sodass 12 Leute draufpassen, Jesus kann schlafen und es waren einige Menschen mit im Boot. So ist jetzt also Jesus im Boot. Und jetzt gehen wir auf die Seite der Jünger. Das wart, glaube ich, ihr, gell? Nein? Ja. Ihr wart Jesus, dann wart ihr die Jünger. Was tun die Jünger als erstes? Wir gehen zurück zum Text. Die Jünger gehen als erstes, ich habe es in schwarz hier noch auf der Folie, die Jünger gehen ins Boot. Das machen sie. Das ist das Erste, was sie machen. Ich habe ja gesagt, Jesus predigt wie auf einer Art Seebühne und jetzt ist er zu Ende mit Sprechen. Sie möchten ans andere Ufer fahren, wahrscheinlich auch, weil Jesus etwas Ruhe haben wollte von den vielen Menschen, die bei ihm waren. Und so gehen jetzt die Menschen, also die Jünger, mit ihm ins Boot. Im Paralleltext von Markus, der die gleiche Geschichte auch erzählt, beim Evangelisten Markus, da heißt es sogar so, und sie nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Das heißt, Jesus war im Boot, hat gepredigt, die Jünger steigen mit ins Boot und jetzt geht's zum anderen Ufer. Wahrscheinlich wie viele, viele Male davor. Also eigentlich nichts völlig Spektakuläres. Ich vermute auch ohne große Hintergedanken, da war jetzt nichts was Besonderes dabei, die waren Fischer, die kannten Boote, die kannten Wasser, die wussten, wie sowas geht und sie gehen mit Jesus jetzt ins Boot und wollen ans andere Ufer. Man könnte vielleicht etwas hochtraben und theologisch sagen, sie folgten Jesus nach, also sie waren mit ihm, sie gingen mit ihm ins Boot und sie waren bei ihm. Ich wüsste jetzt nicht, was wir den Jüngern an der Stelle vorwerfen sollten. Also, sie steigen mit Jesus ins Boot. Was kommt jetzt als nächstes? Machen nicht die Jünger, aber es kommt als nächstes. Es ist hier in Vers 26. jetzt kommt ein Sturm. Also Jesus und die Jünger sind im Boot, sie wollen über den See fahren und jetzt kommt ein Sturm. Ich habe gelesen, dass in diesem See Genezareth diese Stürme relativ normal seien. Und zwar ist so, der See ist 200 Meter unter Meeresspiegel, liegt also sehr, sehr tief. Direkt am Rand des Sees gehen dann die Berge nach oben. Man hat es vorher in dem Bild von dem Boot auf dem See ja auch gesehen. Und deshalb gibt es ziemlich gefährliche Fallwinde, die dann diese Berge herunterfallen. Und es gibt auf dem See schnelle und unerwartete Gewitter und Stürme. Man vermutet, dass wahrscheinlich so etwas Ähnliches hier passiert ist. Man kann auch vermuten, die Jünger waren ja Fischer, die wussten, was Boote und Wasser und so bedeutet. Man kann vermuten, sie wussten ungefähr, von was man da spricht. Und sie konnten das auch einigermaßen einschätzen. Wahrscheinlich waren sie mit dem Phänomen dieser Fallwinde und dieser Stürme, die es auf einmal auf dem See gibt, auch etwas vertraut. Sie haben das vielleicht schon einmal erlebt gehabt. Man kann deshalb den Jüngern auch jetzt nicht wirklich den Vorwurf machen, ihr hättet wissen müssen, dass da ein Sturm kommen könnte. Wenn das so Fallwinde sind, die einfach kommen, dann kann man das nicht vorher wissen. Also vermutlich kann man auch da den Jüngern eigentlich kaum eine Schuld zuschieben. Sie sind gegangen, sie dachten, sie gehen ans andere Ufer und unerwartet kommt jetzt auf einmal dieser Fallwind und der Sturm. Was kommt jetzt als nächstes? Der Sturm ist da. Wir sind noch bei den Jüngern. Wir kommen nachher zu Jesus, jetzt sind wir noch bei den Jüngern. Was machen die Jünger? Etwas, vermute ich, ich interpretiere jetzt ein bisschen rein in den Text, was nicht im Text steht, aber was jeder Fischer und Seemann täte, ein Sturm kommt, ich bin im Boot, was mache ich? Ich habe Angst und ich versuche irgendwas zu tun. Diese Boote hatten wahrscheinlich Segel und Ruder. Ich vermute, sie haben die Segel reingeholt, natürlich, damit das Segel nicht auch noch kaputt geht. Ich stelle mir das so vor, dass da ziemliche Action war auf diesem Boot. Zumindest 12, vielleicht sogar noch mehr erfahrene Seemänner. Und jetzt kommt ein Sturm. Und dann wird gerudert und dann wird das Segel reingeholt. Und dann machen sie dieses und jenes und drehen das Boot, sodass die Wellen möglichst das Boot nicht umschmeißen. Steht nicht im Text. Aber ich vermute, da war wirklich was los. Die haben versucht, irgendwie dieses Boot zu retten. In der Angst, wie Hans sagt, dass es natürlich auch schief gehen kann. Als erfahrene Fischer und Leute auf dem Meer war es auch nicht völlig ungewöhnlich. Man muss annehmen, dass sie sowas ab und zu mal erlebt haben, Stürme. Also es war jetzt nicht was völlig nie Dagewesenes für sie. Und sie haben vermutlich versucht, was sie tun konnten. Und dann heißt es im Vers 24, und siehe, da war das Beben im Meer, ein großes Beben, und jetzt hört mal gut zu, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wie ich sagte, so ein bisschen Morepo Ruderbötchen und dann kommen da so ein paar so Wellen und das war's dann. Stellt euch mal so ein Boot vor, wie ich es euch vorher gezeigt habe, so ein größeres Boot. Und jetzt heißt es hier, die Wellen sind über das Boot gekommen. Und es heißt im Text sogar, dass das Boot voll war. Das war also praktisch voll Wasser gelaufen, dieses Boot. Jetzt seid ihr erfahrene Fischer. Ein Boot ist so von den Wellen zugeschüttet, dass es voll ist mit Wasser. Ich glaube, die wussten ungefähr, was das bedeutet. Und deshalb kommen sie ja nachher auch, als sie zu Jesus sprechen, in den folgenden Versen, in Vers 25, da sagen sie, komm, mach du was, wir verderben. Also die sagen, Jesus, merkst du es nicht, wir gehen unter. Also das Boot war wirklich voll. Wasser zum Hals, wahrscheinlich buchstäblich. Und die Not war riesengroß. Das war nicht so ein bisschen Tripsdrill auf dem Wasser hin und her und dann vielleicht Spaß haben. Das war Leben und Tod. Das war die Frage, überleben wir diese Reise oder gehen wir hier mit diesem Boot unter? Das Boot war voll Wasser. Und jetzt sind wir wieder zurück am Anfang dieser Predigt. Wenn wir wirklich in großer Not sind, Wenn die Schwierigkeiten wirklich kommen, dann kennen wir vielleicht diese Frage, die wir vorher hatten: Gott, wo bist du denn? Gott, hörst du mich denn überhaupt noch? Es heißt ja hier im Text, dass sie schreien zu Gott. Gott, hörst du mein Schreien? Wir fühlen uns manchmal wahrscheinlich ziemlich genau wie diese Jünger in dem Boot. Die Wellen sind oben drüber, das Boot ist eigentlich schon voll und wir wissen, was jetzt kommen wird. Wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich untergehen. Eigentlich keine Hoffnung, keine wirkliche Perspektive, weil das Ufer war entsprechend weit entfernt. Manchmal vielleicht größere Wellen, manchmal kleinere Wellen, aber auf jeden Fall bedrohliche Wellen. Lebensbedrohlich. In einem etwas älteren Lied werden solche Wellen beschrieben. Ich lese euch das mal vor. Wellen der Angst kommen auf mich zu, beklemmen und hemmen, nehmen mir die Ruhe. Wir haben von der Ruhe, von der Stille vorher gesprochen. Angst vor dem Leben und der Einsamkeit, dem Sterben, dem Alltag und der freien Zeit. Wellen der Schuld überrollen mich, bedrücken, blockieren und vermehren sich. Schuld durch mein Handeln, Reden und mein Sein an Gott und dem Nächsten und auch an mir allein. Wellen des Leides fesseln meinen Blick, verdunkeln und lähmen, ziehen mich zurück. Leid durch Entbehrung, Hoffnungslosigkeit, durch Bosheit und Gräber und Krankheitszeit. Wellen der Sorge. Ich stelle mir so diese Wellen vor, die da in das Boot hinein schwappen und das Boot voll machen. Wellen der Sorge strömen durch den Tag. Sie treiben und quälen, werden mir zu Plag. Sorge ums Dasein, um das Lebensglück, um Aufstieg und Ehre und um mein Geschick. Ich kenne solche Wellen. Ihr, du, kennst solche Wellen. Angst, Schuld, Leid, Sorge. Und wenn in dieser Aufzählung jetzt die Welle nicht genannt wurde, die dich gerade überschwappt, dann fügt das hinzu. Unsere Wellen, Wasser bis zum Hals oder vielleicht schon unterkante Oberlippe. Das Boot wird bald untergehen, keine Perspektive, nicht wirklich Hoffnung, ans nächste Ufer überhaupt kommen zu können. Die Jünger sagen, wir sterben, es geht unter. Wir haben diese Woche von einer Ehe gesprochen, die zerstört ist. Vielleicht andere Beziehungen in eurer Umgebung, die gestört sind. Manche vielleicht finanzielle Sorgen. Die Liste dieser Wellen ist riesenlang. Sie haben alle eines gemeinsam. Es fühlt sich an, wie wenn unser Lebensboot voll ist und untergehen wird. Ich denke, in unserem Leben, in unserer Familie waren die meisten großen Wellen tatsächlich irgendwo im Umfeld der Familie. Und wir haben ja vorher schon von Iwaila und auch von Markus gehört. Ich denke an die Diagnose von meinem Vater vor einigen Jahren, an einer unheilbaren und grausamen Krankheit sterben zu müssen. Zur genau selben Zeit die Diagnose von Krebs für unsere Tochter. Und Gott hat eingegriffen und sie geheilt. Und Gott sei ihm für immer Dank dafür. Wellen, die schwappen und das Boot ist irgendwie voll. Wellen kleinerer Art auch. Im Moment haben wir damit zu tun, dass unser Pflegekind Philipp in 3 verschiedene Erbkonflikte in seiner Herkunftsfamilie verwickelt ist. Die Wellen schwappen und manchmal fühlt sich's an, wie das Boot geht unter. Oder dann ganz kleine Wellen. Letztes Wochenende, das Telefon klingelt. Alex ist am Telefon, unser Sohn. Er hat unser Auto mitgenommen zum Skifahren und hat gesagt, Papa, ich bin in den Bergen, so viel Schnee, ich bin stecken geblieben, es tut sich gar nichts mehr. Was mache ich jetzt? Ein paar Stunden später ruft er an und sagt, Papa, sitzt du? Ich schicke dir mal ein Bild von den Felgen von dem Auto. Kleine Wellen, die kommen und unser Boot fühlt sich an, wie wenn es langsam sinkt. Und ihr kennt das aus eurem Leben, diese scheinbar ausweglosen Situationen. Diese Wellen, die kommen und schwappen. Und auch die Bibel spricht von vielen solchen Situationen. Wenn ihr einen Moment nachdenkt, ist es fast eine endlose Liste. Ich denke an das Volk Israel am Roten Meer. Vorne das Meer, konnte man nicht weiter. Hinten kommen die Ägypter und zwischendrin die Israeliten. Eigentlich der sichere Tod. Oder ich denke an die Geschichte von König Hiskia in 2. Könige 20. Feinde überall herum. Und dann schreibt ihm noch einer der Feinde einen ganz wüsten Brief. Und er weiß nichts anderes, als diesen Brief zu nehmen und einfach vor Gott hinzulegen. Oder ich denke an die Witwe, das ist in 1. Könige 17, kein Essen mehr, ein bisschen Öl, ein bisschen noch Mehl. Und sie sagt, ich mache jetzt noch einmal ein bisschen Brot und dann war's das. Und dann kommt Elia und sagt, übrigens, ich hätte das Brot gerne. Viele Geschichten in der Bibel, wo man denkt, und wo ist die Lösung? Und was geschieht jetzt? Wir lernen von Jesus und wir kommen jetzt dann gleich auf die Seite, was hat Jesus in dieser Geschichte gemacht? Wir lernen, dass Gottes Möglichkeiten weit über dem sind, was wir uns vorstellen können. Diese Ausweglosigkeit, die wir manchmal empfinden, diese Hilflosigkeit, wo wir eigentlich menschlich gesprochen keine Lösung erkennen können und sich überhaupt nichts abzeichnet. Das Lied von den Wellen, manche von euch kennen das ja sehr gut, ihr kennt dann auch den Refrain von diesem Lied und der heißt, aber der Herr ist immer noch größer. Größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles, übrigens auch meine Wellen, sind ihm untertan. Aber der Herr ist immer noch größer. Das finde ich das Schöne an dem Lied. Sind diese Wellen beschrieben? Und dann ist aber der Refrain, aber größer als diese Wellen ist Gott. Größer als alles ist Gott. Zurück zu unserer Geschichte hier. Was tun die Jünger, als sie der Situation einfach nicht Herr werden? Vers 24 und 25, was tun sie? Sie schreien zu Gott, heißt es ja am Ende von Vers 25. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf. Hey Jesus, was ist denn hier los? Hilf uns, wir vergehen. Ich muss sagen, ich finde es einigermaßen nachvollziehbar. Das Boot geht unter. Markus, der Evangelist, beschreibt uns, Jesus schläft auf einem Kissen und das Ding geht unter. Und dann kommen die Jünger und sagen, hey Jesus, hast du überhaupt gemerkt, was hier passiert? Unser Boot geht unter, wir müssen hier irgendetwas tun. Ich denke, wir können sogar von denen lernen in dieser Situation. Dass wir lernen können von den Jüngern in dieser Situation, sie gehen zu Jesus mit ihrer Not. Sie wecken ihn auf und sagen, hey Jesus, tu was. Sie erwarten übrigens Hilfe von Jesus. Sie sagen, du kannst doch irgendwas tun, mach jetzt mal endlich was. Sie rechnen mit seiner Hilfe. Und ich wünsche mir, dass ich in meinen Wellen eigentlich so reagiere wie die Jünger. Jesus, du bist meine einzige Hilfe hier. Rütteln, wach, rütteln, Gott, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Sie kommen zu Jesus, sie schreien und sie, die erfahrenen Seemänner, kommen zu Jesus, einem Zimmermann, und sagen, hilf uns. Das ist ja bei uns oft nicht anders. Wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, sprich die Seemänner wissen nicht mehr, was man im Boot jetzt machen soll, dann ist Gott dran. Wir am Ende seine Möglichkeiten. Ich denke, die Jünger wussten nicht, wie Jesus mit dieser Situation umgeht. Sie konnten sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass er einfach spricht und dann sind die Wellen weg. Ich weiß nicht, was die gedacht haben. Jesus, nimm jetzt mal ein Ruder und Ruder mit uns oder setz die Segel irgendwie, dass das Boot schnell zum Ufer kommt. Also ich vermute, das steht nicht im Text, aber ich vermute, die haben Seemann gedacht, Fischer gedacht. Was tut man jetzt in einer solchen Situation? Und wir sehen nachher bei Jesus komplett anders. Er nimmt kein Ruder in die Hand, er setzt keine Segel, sondern er steht auf, er spricht und Ruhe ist. Wir überspringen jetzt einen Moment die Reaktion von Jesus noch und kommen zu einer letzten Station bei den Jüngern. Was tun die denn am Schluss? Nach dieser ganzen Erfahrung. Vers 27, was tun die? Die sagen, sie verwundern sich und sprachen, was ist das für ein Mann? Und wir haben vorher ein Lied gesungen, genau mit diesem Text. Was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott, Jesus. Wir könnten fast sagen, das hat Charakter von Anbetung, von Staunen über Gott. Wow, was ist das für ein Mann, der einfach spricht und die Wellen sind weg. Keine Grenzen, selbst Naturgewalten, sagen sie hier, sind ihm untertan, müssen ihm gehorchen. Er kann alles, keine Grenzen. Wir haben jetzt mehrfach von diesen Wellen in unserem Leben gesprochen und wir kommen jetzt dann gleich, was Jesus dazu sagt, aber ich möchte auch von diesem Teil der Geschichte lernen. Wenn ich an meine Wellen denke, und ihr habt wahrscheinlich längst vor Augen so die Namen eurer Wellen, die im Moment das Boot wie so zuschütten und manchmal vielleicht das Gefühl geben, jetzt ist voll, wo soll das noch hingehen? Was für ein Mensch, dem Wind und Meer gehorsam sind. Unser Gott, der nur spricht und die Wellen sind weg. Was für ein Gott. Wem gehören wir an? Einem Gott, dem keine Sache unmöglich ist. So einen Gott. Ende der Todesangst. Ende dieser Wellen. Ende der Hoffnungslosigkeit in dieser Situation, der Perspektivlosigkeit. Am Ende steht Gott. Du bist unglaublich. Du bist unvorstellbar. Fast nicht zu begreifen, die Möglichkeiten, die Gott hat. Und jetzt schwenken wir die Kamera, haben wir die Jünger angeschaut, jetzt schauen wir Jesus an. Was tut er? Was tut ihr? Wenn wir am Anfang des Textes sehen, er steigt ins Boot oder er ist im Boot. So beginnt er die Geschichte von Jesus. Er ist da, ich habe vorher gesagt, wie so eine Bühne, auf der er gesprochen hat. Er ist also im Boot. Und was wird uns als nächstes berichtet von Jesus? Und ist fast ein bisschen ungewöhnlich für ihn, finde ich so auf den ersten Blick. Was tut er nämlich als erstes? Er schläft. Jesus schläft. Braucht der Gottes Sohn Schlaf? Kann er nicht aufpassen, wenn ein Sturm kommt? Also am Anfang stolpert man darüber ein bisschen und denkt, was ist denn das jetzt? Jesus schläft. Er hat den ganzen Tag, das müssen wir berücksichtigen, wenn ihr am Anfang vom Kapitel schaut, wird das berichtet, er hat sehr viel gesprochen. Er hat praktisch eine 10-Stunden-Predigt gehalten, sozusagen. Also ganz viel gesprochen mit den Menschen, die Menschen unterrichtet. Er hat wahrscheinlich sehr viel von sich in das Ganze hineingelegt und er ist menschlich gesprochen wahrscheinlich schlicht und einfach müde. Und er bleibt in dem Boot und schläft. Für mich hat dieses Schlafen aber noch ein bisschen anderen Charakter auch. Es ist nämlich fast wie das Gegenteil von dem, was ich denke, die Jünger gemacht haben. Ich habe ja vorher gesagt, es steht nicht im Text, aber es ist eigentlich ziemlich klar, dass die Jünger ganz hektisch, als der Sturm kam und die Wellen langsam größer wurden, irgendwas getan haben. Seemänner tun sowas. Die tun dann was, die rudern, die versuchen das Boot zu bewegen, sie bringen irgendwas in Bewegung, sie versuchen was zu tun. Und wie ein Gegenteil, wie der Gegensatz dazu, Jesus schläft. Die Jünger in heller Aufregung und Jesus schläft. Wie so ein Gegenpol. Jesus schläft. Das ist übrigens auch ein Bild vom See Genezareth, wenn es keine Wellen gibt. Er schläft. Ich wünsche mir manchmal, dass ich und Debbie und ihr auch in Wellen schlafen können. Ich wünsche mir, dass wir das Vertrauen haben und uns auch zugestehen, ich kann sowieso nichts tun. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das nämlich, dass unsere ganzen Sorgen, die Überlegungen, das Ständige, was kann ich und soll ich tun, eigentlich nicht eine Lösung sind. Und dann möchte ich ein bisschen lernen von Jesus, der im Boot sitzt, die Wellen schlagen und er schläft. Ich wünsche mir das nicht im Sinn von Gleichgültigkeit, so egal, wird es ja schon irgendwie werden, aber im Sinne von Vertrauen, im Sinne von ihm vertrauen, möchte ich lernen, auch in den Wellen im Boot zu schlafen. Und jetzt kommt die Aussage von Jesus und die ist wirklich fast, also versteht man ganz schwer und es liegt irgendwie wie so schräg in diesem ganzen Text, weil bisher war alles irgendwie gut verständlich und wir konnten es nachvollziehen, die Wellen kommen, wir konnten nachvollziehen, die Jünger gehen zu Jesus und sagen, du bist doch der, der uns helfen kann, mach jetzt was. Wir verstehen auch das Ende der Geschichte, dass Jesus aufsteht und Ruhe ist. Wir können auch nachvollziehen, dass dann die Jünger sagen, boah, was für ein Gott. Und zwischendrin sagt Jesus aber in Vers 26, ihr Kleingläubigen. Und er sagt, warum habt ihr noch keinen Glauben? Das ist in Markus im Paralleltext. Oder in Lukas, der auch dieselbe Geschichte berichtet, fragt Jesus, wo ist euer Glaube? Warum tadelt Jesus die Jünger hier? Ist es nicht fast ein bisschen unfair? Also ist doch alles ziemlich nachvollziehbar, was die Jünger da gemacht haben. Und ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Sie haben gekämpft, sie haben gerudert, sie haben gemacht, sie haben Jesus aufgeweckt. Was haben sie denn falsch gemacht, die Jünger? Wenn wir in den Stürmen des Lebens wie gefangen sind, wie die Jünger in diesem Boot, wenn die Wellen da ins Boot hineinschwappen, wenn wir wie die Jünger rudern und machen und tun und Segel setzen und Wellen entgegengehen, dann meinen wir relativ leicht, Gott hätte die Kontrolle wie verloren. Gott, wo bist du? Du schläfst ja. Und es fühlt sich an, als wären wir diesen Böen, diesen Winden, diesem Sturm wie ausgeliefert. Es fühlt sich an, als wären wir die Einzigen, die noch rudern und alle anderen schlafen da hinten im Boot. Das kann das Gefühl sein, das wir kennen. In Wirklichkeit, und das sehen wir in dieser Geschichte sehr deutlich, handelt Gott souverän. Wir sehen das am Ende der Geschichte. Jesus bedrohte den Wind und das Meer und es wurde still. Also neben dem Tadeln und dem Schlafen ist das, was Jesus tut. Er steht auf, habt ihr wahrscheinlich so vom Text her euch gemerkt, Jesus steht auf, bedrohte den Wind und still. Macht über Wellen, Macht über das volle Boot, Macht über die Todesangst. Er steht auf, spricht und gut. Ich lese diese Frage, wo Jesus sagt, Jünger, was ist denn los mit euch? Wo ist denn euer Glaube? Könnt ihr mir vertrauen? Fragt Jesus hier die Jünger. Ich lese das nicht so sehr als ein Vorwurf, sondern ich lese das eher als eine Aufforderung oder ein Angebot, dass Jesus sagt, Jünger, schaut mal, ich bin der Herr. Aber der Herr ist immer noch größer, größer als wir denken können. Ich darf mit diesen Möglichkeiten von Gott und von Jesus rechnen. Ich gehe fest davon aus, dass die Jünger, als sie Jesus aufgeweckt haben und gesagt haben, hey, tu doch endlich mal was, da vermuten sie überhaupt nicht, dass er einfach aufsteht und spricht. Es erinnert mich ja auch ein bisschen an die Schöpfung, ganz am Anfang der Bibel. Gott spricht und es wird. Jesus steht auf und spricht und die Wellen sind weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jünger sich das so ausgemalt hatten. Sie denken vielleicht an Segel und Ruder und irgendwas anderes tun. Und so geht es uns doch oft auch. Wenn wir Gott unsere Sorgen, unsere Wellen bringen, wie häufig liefern wir dann gleich die Lösung mit und sagen, Gott, also so sollst du das denn eigentlich lösen? Ich habe da eine gute Idee, Gott, könntest du vielleicht so machen? Das Vertrauen, das Jesus hier anspricht, vertraut mir, ist, dass Gott ganz anders handeln kann und vielleicht wird, als das, was wir uns vorstellen oder was wir uns wünschen oder das, was wir erwarten. Die Geschichte von heute Morgen, von diesen Wellen und dem Boot, das voll ist mit Wasser, es soll eine Ermutigung für uns alle sein, eine Aufforderung, Gott noch ganz anderes, für uns Unvorstellbares zuzutrauen. Was ist das für ein Mann, dem auch Wind und Meer gehorsam sind? Und mit diesem Jesus sind wir unterwegs, dem solche Möglichkeiten gegeben sind. Und wir haben ja Beispiele aus dem Leben von Iweiler dazu auch schon gehört. Ich möchte aus dieser Geschichte von diesem Boot und den Wellen lernen, auch in der Not zu schlafen, weil ich Gott nicht die Lösung erfinden muss. Er weiß die selber. Er braucht mich nicht wirklich dazu. Aber der Herr ist immer noch größer. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich würde diese Geschichte für heute mal überschreiben, nicht mit die Stillung des Sturms, sondern mit der Frage, hört Gott überhaupt mein Schreien? Hört mich Gott oder schläft er da hinten im Boot? Und im Licht von dieser Geschichte, die wir jetzt gesehen haben, wenn wir wirklich die ganze Geschichte mal lesen und uns vor Augen malen, dann empfinde ich, wie wenn es da ein ganz, ganz klares Ja gibt. Hat Jesus die Jünger denn gehört? Hat er sie gehört? Die Antwort ist doch ein ganz klares Ja. War Jesus mit im Boot oder hat er die Jünger alleine gelassen? Die Antwort ist ein ganz klares Ja, er war da. Die nächste Frage, hat er denn das Problem der Jünger erkannt? Oder war er so neben der Kappe, dass das irgendwie alles ihn gar nichts anging? Die Antwort ist doch ein glasklares Ja. Hatte er eine Lösung für das Problem, für diese Wellen? Genau, er hatte eine Lösung. Der Sturm war weg mit einem einzigen Wort. Und dieses klare Ja, Gott geht mit mir, auch in diesem völlig über, wie heißt das so, ein Boot, das völlig von den Wellen überrollt wurde, dieses ganz glasklare Ja, das möchte ich mitnehmen aus dieser Geschichte. Ich habe im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann mir Sorgen machen und kann meinen, Jesus wird sich ja gar nicht mehr so richtig um mich kümmern. Bin bei den Jüngern hier, guter Gesellschaft. Jesus, merkst du nicht, wir gehen unter. Und es erinnert mich auch an viele Geschichten und Wellen aus meinem Leben. Oder die zweite Möglichkeit, ich kann mich bewusst dieser Angst widersetzen und mein Vertrauen auf Jesus bauen. Die Jünger waren ja ihrerseits übrigens auch nicht besonders freundlich mit Jesus. Sie werfen ihm regelrecht vor, du sie sagen nicht du Depp oder sowas, aber es ist knapp daneben so, hey, was ist denn da mit dir los? Wir verderben und du tust da gar nichts. Juckt dich denn unser Schicksal gar nicht, Jesus? Ist es dir wirklich völlig wurscht? Und dabei waren die Jünger so konzentriert auf ihre Lösung, wie ein Seemann ein Schiff aus der Seenot rettet, was man da tut. Und sie waren wahrscheinlich ärgerlich gegenüber Jesus, dass er sich erdreistet, da zu schlafen, während sie in Not sind. Und genau da hinein sagt Jesus diese zweite Möglichkeit, nämlich sich der Angst zu widersetzen und das Vertrauen auf Jesus zu bauen. Ich möchte auch in der kommenden Woche dieses Ja, ich bin da mitnehmen. Es werden Wellen kommen, vielleicht Wellen, Stürme in unserem Herzen, Stürme in unseren Familien, Stürme am Arbeitsplatz, Stürme der Anfechtung, Stürme unserer Gefühle. Und mitten in diesen ganzen Stürmen und Wellen möchte ich den Refrain des Liedes wirklich verinnerlichen. Aber der Herr ist immer noch größer. Größer, als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles, aber wirklich alles, ist ihm untertan. Wir beten noch. Jesus, wir kommen jetzt zu dir mit unseren Wellen. Mit dem, was unser Boot füllt mit Wasser und was uns irgendwie das Gefühl vielleicht gibt, es geht alles unter. Wo wir kaum noch Hoffnung sehen und wo wir nicht verstehen, wie du handelst. Unser Gott, wir kommen zu dir. Und wir möchten dir sagen, dass wir dir vertrauen. Dass wir dir vertrauen, dass du auch unser Boot aus diesen Stürmen retten kannst. Dass es nur ein Wort von dir braucht und der See ist still. Dass wir mit einem Gott leben, dem keine Grenzen gegeben sind, dem nichts unmöglich ist. Wir möchten festhalten an dir, festhalten an deinen Möglichkeiten, festhalten auch an deinen Antworten, die vielleicht so anders sind, wie das, was wir vorgeschlagen hätten. Jesus, du bist der Herr der Stürme, du bist der Herr der Wellen und dir vertrauen wir. Amen.